Hallo und herzlich willkommen bei Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 42 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als lebenslustig, spontan und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist letztes Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt. Triple negativ. So ein Mist. Ich möchte euch in meinem Podcast Anton und ich mitnehmen auf die Diagnose Brustkrebs. Höhen und Tiefen. Denn mir ist wichtig, dass Brustkrebs kein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Denn Brustkrebs kann jede und jeden von uns treffen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Anton und ich. Ich befinde mich heute nicht in meinem Büro, wie sonst immer im schönen Schwabenland, sondern ich bin wo total anders. Und falls ihr euch wundert beim Zuhören, der Raum hört sich vielleicht ab und zu auch anders an. Wir haben Hundegebell hier, wir haben Vogelgezwitscher, es wird ab und zu hier jemand mal vorbeilaufen, das kann alles sein. Und ihr hört mich heute ein bisschen nuschelig, weil ich heute durch den Mundschutz spreche. Und das hat folgenden Zusammenhang. Ich bin in der Reha auf einer wunderschönen Nordseeinsel und ich bin heute nicht alleine. Ich habe eine ganz tolle Frau hier neben mir sitzen, die Dani, die wird sich gleich auch vorstellen. Und die Dani und ich werden die nächsten 30 bis 45 Minuten miteinander bestreiten. Wir haben uns viel überlegt und sind dann gemeinsam auf ein Thema gestoßen. Und zwar möchten wir heute über die Berge und Täler in so einer Krebserkrankung erzählen und was so unsere Kraftquellen sind, was uns aufbaut, wenn es uns manchmal in die Knie zwingt, was auch so typische Täler sind, kleine Monster, die abends unterm Bett vorkommen. Bei mir ist es immer so, wenn ich dann abends nicht einschlafen kann. Und was auch so unsere Themen und Kraftquellen sind, die uns durchs Leben tragen, in dieser Erkrankung und trotz dieser Erkrankung. Liebe Dani, voll schön, dass wir zwei heute echt zusammen miteinander klönen können, hier in einem ganz herrschaftlichen Raum. Ich freue mich einfach, dass du da bist und uns gemeinsam einfach ein bisschen an deinem Leben, an dem, was dich inspiriert, an deinen Tälern und auch an deinen Bergen dran teilhaben lässt.
Hallo, liebe Elke, ich freue mich auch. Endlich hat es geklappt, dass wir hier unten zusammensitzen.
Absolut, wunderschön.
Ja.
Wie geht's dir?
Also mir geht es im Moment, geht's mir sehr gut. Wie du mich ja schon kennengelernt hast, bin ich kaum unterzukriegen mit all diesen Krebserkrankungen. Jetzt fühle ich mich gerade sehr wohl.
Du bringst wahnsinnig viel Lebenserfahrung mit, liebe Dani. Also wir im Vergleich, ich könnte ja, nee, deine Tochter könnte ich nicht sein. Dafür bin ich zu alt und du viel zu jung. Aber du bringst in dem Austausch, den wir bisher miteinander hatten, den vielen Gesprächen, die wir auch hier luxuriös im Strandkorb führen durften und überall. Ich bin ganz schön überwältigt und auch wahnsinnig beeindruckt von dem, was du an Lebenserfahrung, an auch Erkrankungserfahrung mitbringst und an deinem Optimismus und deiner Haltung zu den Dingen. Und bevor wir jetzt die Zuhörer noch mehr auf die Schulter spannen, magst du ein bisschen einfach was von dir erzählen, dass die eine ungefähre Ahnung haben, wer ist eigentlich Dani, was bringt die für eine Geschichte mit und was macht dich so aus?
Ich hole ganz, ganz kurz nur so einen kleinen Steckbrief von mir. Ich bin Daniela Hartmann, ich werde 54 Jahre in ein paar Tagen. Ich habe ein gutes Leben, also ich bestehe hier nicht nur aus Krankheit, aber wir reden ja nun mal gerade über diese Krankheit. Ich bin seit 2014 an Eierstockkrebs erkrankt und trage auch das BRCA1-Gen in mir. Ich bin verheiratet, ich habe eine erwachsene Tochter und ich lebe, mein Lebensmotto, das will ich gleich vorausschicken, ist, dass ich mit dem Krebs lebe, aber nicht den Krebs lebe. Das ist mir ganz wichtig, auch zu sagen, es zieht mich immer mal runter, auf jeden Fall. Ich werde es auch nie wieder los, das weiß ich. Aber mein Lebensmotto ist schon ganz, ganz klar, dass ich lebe mit dem Krebs und ich werde ihn auch nicht mehr los. Das weiß ich auch, das steht auch fest.
Du bist 2014 erkrankt zum ersten Mal.
Ja.
Wie war das so, als du die Diagnose gekriegt hast? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also es ist ja erstmal so, dass leider bei Eierstockkrebs ganz, ganz selten, also es gibt einfach keine Früherkennung, die, das ist meistens dann eine durch eine andere Diagnose entstanden. Also meistens durch Bauchspiegelungen, Zysten entdeckt oder so etwas. Und da wurde dann im frühen Stadium an Eierstockkrebs erkrankt. Die haben dann sehr viel Glück, diese Frauen. Im Allgemeinen ist es so, dass der Eierstockkrebs erst im fortgeschrittenen Stadium festgestellt wird. Und dann hängt es ein, oftmals dann auch, dass man dann in diese chronische Erkrankung reinrutscht irgendwann. Wie es war, ich habe es nicht gemerkt. Oder ich wollte es nicht merken. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte schon lange Rückenschmerzen. Ich hatte schon lange gedacht, ich habe so ein bisschen den Bauch, der fühlt sich ein bisschen fester an. Oder ich glaube, ich habe auch ein bisschen Bauch gekriegt. Aber ich habe das einfach wegignoriert, weil ich schon seit ganz vielen Jahren immer Probleme mit dem Unterleib hatte. Schon immer. Und dann ignoriert man sowas weg. Ich habe ja schon lange gelernt, mit Unterleibsschmerzen zu leben. Da war ja nie was. Also bin ich aus dem Urlaub gekommen im August 2014 und habe gesagt, na ja, dann gehe ich mal zur Vorsorge, Krebsvorsorge, und bingo. Und dann hat es mich ganz kalt erwischt. Ganz kalt. Also das war natürlich, das Erstdiagnose war ein extremst traumatisches Erlebnis. Also da war ich wirklich, das war ganz traumatisch für mich. Das ging auch alles ganz schnell, ganz, ganz schnell. Diagnose, OP, Chemotherapie, das ging, ich habe so das Gefühl, das lief einfach nur noch wie ein Film vor mir ab. Das musste auch alles ganz schnell gehen, weil es sehr weit fortgeschritten war.
Wie lang ging dann so, also so, wenn du zurückblickst, so die Zeit, du hast gesagt, Diagnose, dann, so war es zumindest bei mir, ein Port legen, die Voruntersuchung, und dann geht's ja ganz schnell los mit der Chemotherapie. Was waren da so deine Täler und was waren so Momente, wo du gedacht hast, jetzt habe ich irgendwie das Leben wieder unter Kontrolle, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, ich kann ein Stück weiter gucken, es fühlt sich nicht mehr ganz so lebensbedrohlich an, ich komme vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Beine und in die Normalität. Wie war das so bei dir?
Das hat lange gedauert. Also wie gesagt, bei Erstdiagnose hat es sehr lange gedauert. Ich konnte nicht wirklich überlegen. Ich habe die Diagnose bekommen. Die wurde bestätigt durch ein CT. Mein Gynäkologe hatte die Vermutung, Bestätigung war es durch ein CT. Und dann kam ich auch direkt ins Krankenhaus, wurde also von Diagnosestellung bis zu einer OP, und die hat an, lass mich lügen, 8,5 oder 9 Stunden gedauert, hat es ja nur 4 Tage gedauert. Also ich kam gar nicht zum Nachdenken. Und dadurch, dass ich da so überfahren war mit, wie natürlich wahrscheinlich jeder Krebs, der erstmalig eine Krebsdiagnose bekommt, habe ich lange gebraucht. Also die Erstdiagnose hat mich ganz viel Kraft gekostet, psychisch sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich da in irgendeiner Art und Weise erstmal wieder Vertrauen, auch mir selber, Vertrauen zu meinem Körper haben konnte. Ich habe meinem Körper auch nicht mehr vertraut. Das hatte ich total verloren. Und ich will mal sagen, dass ich so wieder, das hat bestimmt so 10 Monate gedauert. Das würde ich schon sagen, dass ich psychisch, nicht körperlich. Körperlich war ich recht schnell wieder sehr fit. Aber die Psyche, dass ich so wieder so ein Vertrauen fasste und ja, auch komm, das geht doch ganz gut. Ich glaube, du kannst dich damit arrangieren. Also, dass das jetzt so Teil deines Lebens ist, das hat so viele Monate gedauert.
Ja, das passt auch ganz ähnlich zu dem, wie das bei mir damals auch war, dass eigentlich diese Akuttherapie mit der Chemotherapie und so, ich finde, da ist man körperlich sehr, sehr beschäftigt und hat so gar keine richtige Kraft auch und räumt sich auch keine Zeit ein, das psychisch zu verarbeiten. Und für viele ist es ja so, oder auch in den Köpfen ging es mir so, von gesunden Menschen, also meinem Freundeskreis, meiner Familie, stand so diese diese medizinische Behandlung war so die Verarbeitung. Und als dann Chemotherapie vorbei war und auch Operation vorbei war, hatte ich so das Gefühl, sowohl an mich, von mir aus, wie auch von Freunden so, jetzt ist der Krebs ja auch durch. Ne? Jetzt haben wir den behandelt, er ist weg zu diesem Zeitpunkt. Jetzt musst du doch eigentlich auch wieder Lust haben, ins Leben zurückzugehen und so die Alte zu werden. Mhm. Und da war ich sehr erschüttert damals, dass eben mit dem Ende der Therapien eigentlich die psychische Verarbeitung erst richtig losgeht, weil man da zuvor überhaupt keine Kraft hat und so in einem Überlebensmodus ist. Und ich glaube auch mein Bekanntenkreis zumindest ein bisschen irritiert, mein Entfernterer, meine Familie war da sehr nah dabei, aber die schon auch gedacht haben, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt können wir auch wieder normal sein, ne?
Ja, so nimmt das, glaube ich, auch fast jeder wahr. Der engste Kreis, die Familie natürlich nicht, weil die es hautnah miterleben, die sitzen jeden Tag neben dir und sehen das ganze Elend und wollen wir mal ganz ehrlich sein, das ist ein Elend. Mhm. Und die während der Therapie hatte ich gar nicht so eine Angst davor, weil da war ich ja, ich war je alle 3 Wochen bei meinem Onkologen, alle haben mich überwacht, ich wurde immer, die Ärzte waren immer nah dran und ich fühlte mich ja in einem Schutzraum, während ich in Therapie war, da konnte mir ja nichts passieren. Im weitesten Sinne ich war ja immer in bester Überwachung. Als die Therapie erfolgreich abgeschlossen, wirst du ja entlassen. Also ich habe mir das so vorgestellt, du wirst dann so entlassen aus der Onkologie, die lassen dich jetzt raus, die Türen sind offen, wie so ein Kind, was alleine laufen lernt. So. Bisher hat die Mama immer schön geführt und gehalten und gehalten und auf einmal starkst du da so rum und jetzt kommt das erstmal, jetzt bist du auf dich selber gestellt. Du musst selber merken oder selber in dich hineinspüren, ist da irgendetwas, könnte schon wieder was wachsen und man merkt es gar nicht. Da entsteht ja erst die Angst, weil du bist jetzt auf dich alleine gestellt.
So war es bei mir ganz ähnlich. Ich hatte eigentlich das Gefühl zum Zeitpunkt der Diagnose, dass ich gesund bin. Ich hatte nichts, was mir wehtat. Ich hatte keine besonderen Beschwerden. Ich war beruflich eingebunden. Ich bin wirklich auch so aus dem Leben gefallen. Also bei mir war es ja Brustkrebs. Da entdeckt man eines Morgens einen Knubbel in der Brust und denkt plötzlich, eigentlich war ich gestern Morgen noch gesund in meinem Gefühl und jetzt lässt mich mein Körper so völlig im Stich und überrascht mich so durch die Hintertür mit so einer schweren Diagnose und Erkrankung ohne irgendeine Vorwarnung. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt oder ich habe dann im Nachhinein auch immer gedacht, was ist, wenn mir das wieder passiert? Wann merke ich das, wenn mein Körper mir keine klaren Signale sendet? Und wie du das auch beschrieben hast, man hat ja eigentlich während der Chemotherapie, so ging es zumindest mir, diese wahnsinnige Sehnsucht, aus diesem sehr, sehr engen klinischen Setting rauszukommen, mit Blutentnahmen, mit Chemotherapie, mit Infusionen, mit Untersuchungen. Man hat ja so die Sehnsucht auf Normalität. Und dann kommt der Tag, die letzte Chemotherapie ist vorbei und es tut sich so eine Falltür auf und alle sagen, alles Gute, leben Sie Ihr Leben und hey, Sie haben es geschafft. Und ich stand dann so da und dachte so, und jetzt? Und wer passt jetzt auf mich auf und wer guckt, ob da wieder ein Tumor entsteht und kriege ich auch die richtigen Untersuchungen? Und ihr könnt doch jetzt die Hand nicht loslassen, wie du es auch so symbolisch ja gesagt hast, die Mutter, die Hand loslässt und ich weiß noch nicht mehr, ob ich laufen kann, ne? Oder ob ich wieder falle. Genau. Ne? Ja. Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das ganz viele von uns Betroffenen schmerzlich in ihr Leben schleicht, dass sie eigentlich alle darauf hoffen, aus dieser Akuttherapie irgendwann raus zu sein. Und dann kommt so dieser riesenfreie Fall. Man ist nicht mehr in dem klinischen Setting und alle Ärzte und so sagen ja auch, jetzt gehen Sie mal ins Leben und machen Sie sich wieder frei. Und wir haben eigentlich keine größere Sehnsucht und keine größere Angst als diese Freiheit, ne? Mhm. Ja.
Wir haben diese Sehnsucht, aber ich denke, und das wird unabhängig davon, ob der Krebs wiederkommt oder nicht, es wird dich immer, immer irgendwo begleiten. Die Abstände werden größer. Du wirst merken, also du wirst in deinem speziellen Fall merken, wenn jetzt noch wieder ein Jahr vergeht ohne Rezidiv, dann wirst du vertrauensvoller deinem Körper gegenüber. Und dann noch ein Jahr, oh, das ist dann auch, aber es wird dich immer, immer begleiten. Du wirst immer eine Krebspatientin bleiben. Mhm. Immer. Bei mir ist es nun, ich habe ja dann 2016 das erste Rezidiv bekommen. Also heißt es ja, dass ich jetzt chronisch erkrankt bin. Ich sage ja bewusst nicht unheilbar, weil sich chronisch für mich einfach netter anhört. Und da war es wiederum ganz anders. Als ich das Rezidiv bekam, war ich völlig gefestigt.
Das finde ich unglaublich.
Völlig gefestigt. Mein Arzt kam zu mir und hat mir zu Hause die Nachricht überbracht. Er bekam dann das Ergebnis. Und es hat bei uns geklingelt an der Haustür und hat gesagt, setz dich mal hin, ich muss mit dir reden. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann sagte er so, es ist bestätigt, auch das CT hat eine Auswertung, hat Tumor wieder entdeckt. Es ist bestätigt, es ist ein Rezidiv. Ja, und dann habe ich da völlig emotionslos gesessen und habe zu ihm gesagt, ja, aber ich arbeite weit, also ich lasse mich jetzt nicht wieder aus dem Leben kicken. Ich muss dann zusehen, dass ich das alles geregelt kriege und dass ich nicht so lange ausfalle und wieder weiterarbeite. Und das war mein Ansinnen und so bin ich da auch ganz anders rangegangen. Also ich war selber von mir überrascht. Ich muss sagen, ich war selber von mir überrascht. Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, kann ich es immer noch gar nicht glauben, dass ich da so reagiert habe. Aber ich habe so reagiert. Und da ging das genauso wieder. Innerhalb von ein paar Tagen lag ich auf dem OP-Tisch und hatte Gott sei Dank wieder eine erfolgreiche OP, eine Rest-Null-OP. Die ist immer sehr, sehr wichtig dabei. Dann haben wir sofort mit der Chemo gestartet. Ich glaube, 10 Tage danach oder 11 Tage nach der OP haben wir mit der Chemo gestartet. Und quasi 6 Wochen später oder so habe ich wieder Vollzeit gearbeitet. Und auch während der ganz gesamten Therapie.
Wie lang war der Abstand bei dir zwischen der Ersterkrankung und dem Rezidiv?
Das waren etwas über 2 Jahre. Mhm. Ja, etwas über 2 Jahre, da ist das Rezidiv aufgetaucht.
Hast du damit gerechnet, dass du ein Rezidiv bekommst?
Ja. Ja, ich habe es gewusst. Mhm. Also es war, ich habe das immer gefühlt, dass ich das kriegen werde. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir auch nicht so sehr die Angst gemacht. Mhm. Es ist unerklärlich für mich, weil es ja natürlich genau dann dein Leben bedroht, wenn es wiederkommt. Mhm. Ne? Aber ich habe das in mir immer geahnt irgendwie. Und ich war eigentlich am unruhigsten. Bevor ich dieses Rezidiv habe, da war ich immer so in dieser Ängstlichkeit und in dieser, ich darf das nicht, ich darf dies nicht, wie ich dir auch schon mal erzählt, von Erstdiagnose bis zum Rezidiv habe ich mich ja fast kasteit. Ich habe mir nichts gegönnt, also kein Zucker, kein Fleisch, kein dies, kein jenes, ja, keine Genussmittel, nichts großartig, ne, immer, also da habe ich wirklich den Krebs gelebt. In dieser Zeit. Mhm. Das hat mich völlig vereinnahmt und dann habe ich mich an alles gehalten und ich bin jede Richtlinie mitgegangen und ich habe wirklich alles getan, was man sozusagen als vorbildlicher Krebspatient zu tun hat. Und am Ende, ich habe ein Rezidiv bekommen. So, das ist dann trotzdem wiedergekommen und da waren meine Gedanken so, na toll, und jetzt? Jetzt habe ich wieder den Krebs, habe mich 2 Jahre nur kasteit und war völlig verängstigt, wenn ich irgendetwas angeblich falsch gemacht hätte, habe. Und nun ist er trotzdem wieder da. Und dann habe ich gesagt, so ab jetzt werde ich anders damit umgehen.
Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe das bei mir erlebt und auch bei Mitpatienten und Patientinnen. Man checkt natürlich am Anfang sehr genau oder einige Patienten, manche wollen das auch gar nicht wissen, aber die, mit denen ich mich ausgetauscht habe, was habe ich für Tumor, was habe ich für Chancen? Da ist ja auch bei jedem Tumor, du sagst Eierstockkrebs, ist natürlich schon mal nicht der optimalste Tumor. Wenn man sich einen wünschen würde, wird man sich den nicht wünschen. Auch bei mir ist es so, dass meine Brustkrebserkrankung eben nicht hormonabhängig ist, nicht HER2-positiv, sondern eben dieser blöde Triple-negativ mit der glatzenförmigen Oberfläche, die auch nicht über irgendwelche T-Zellen erkannt wird. Und danach geht natürlich, das beginnt eigentlich während der Therapie schon, aber auch danach mit dieser großen Angst vor einem Rückfall, geht natürlich diese Ja, diese, ich nenne es schon fast Kasteiung bei manchen Patienten los. Wie ernähre ich mich? Was lasse ich weg? Ich esse kein Fleisch mehr, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme sehr viele Zusatzprodukte, ich ernähre mich vegan, ich darf ja keinen Stress haben, aber eigentlich stresst mich schon dieses ganze Level. Ich muss sehr viel Sport treiben, aber was ist eigentlich das Maß an Sport? Und immer natürlich schwingt bei uns allen mit, jeder von uns möchte überleben, so lange wie möglich. Möglich und kein Rezidiv haben oder dieses Rezidiv gut überstehen, keine Metastasen bekommen. Wie du auch schon sagst, geht man dann irgendwann an einen Punkt, wo man entweder psychisch total im Hamsterrad ist oder wo auch das Leben an sich nicht mehr lebenswert ist, weil man partout darauf achtet, jedem Risiko, das ein Leben nun mal mit sich bringt. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Keiner kommt hier lebend raus. Aber sein Leben so gasteilt, dass allein der Stress einen schon in den Wahnsinn treibt. Und das hat ja ganz viel mit Kontrollverlust zu tun.
Genau.
Keiner von uns weiß, auch jemand mit einer sehr guten, mit einem Einsteigerkrebs, mit einer sehr guten Prognose, es weiß von uns kein Mensch, ob er noch schlafende Tumorzellen irgendwo im Körper sitzen hat. Es weiß keiner, ob er ein Rezidiv kriegt oder nicht, ob er Metastasen entwickelt oder nicht. Und das hat mich an dir so beeindruckt, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, dieses als das Rezidiv da war, sich da mental nicht völlig verrückt zu machen, sondern zu sagen, ich nehme den Kampf nochmal auf und ich lebe jetzt aber einfach entspannt, so wie ich mein Leben lebenswert finde. Sicher noch, wir achten sicher mehr auf Gesundheit wie manche andere, natürlich, aber einfach nicht diese Komplettgasteiung. Das fand ich damals sehr eindrücklich und auch entspannend. Also man kann tatsächlich ein Rezidiv haben und dann nicht völlig in den Wahnsinn verfallen, sondern einfach sagen, okay, Kraft sammeln, was ist jetzt wichtig und Schritt für Schritt für Schritt dadurch.
Ich habe meine Chirurgin damals, die mich ein zweites Mal toll wieder R0 operiert hatte, die sagte zu mir, Frau Hartmann, ich habe noch nie eine Patientin wie Sie erlebt, die so ruhig bei einem Rezidiv ist. Die meisten rasten dann aus, weil für die ist das Leben ja dann zu Ende, gedanklich. Und ich bin extrem, ich kann mir nur vorstellen, ich bin wahrscheinlich deshalb so ruhig geworden, weil ich endlich diesen Stress los war, auch diese Angst vor einem Rezidiv zu haben. Und ich hatte, jetzt war es da und ich hatte dich, jetzt ist es da gewesen und es hat mich, ich war wie, also das soll nicht falsch verstanden werden, das war irgendwie wie befreit. So jetzt, ich bin jetzt so rumgelaufen und ich habe so eine, wie du schon sagst, man ist ja so im Stress, weil man das Rezidiv vermeiden will. Also das ist ja schon purer Stress gewesen. Und jetzt ist es da gewesen und ich habe mir dann gesagt, na ja gut, was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendetwas jetzt hätte noch anders machen können. Der Mensch neigt dazu, die Kontrolle zu behalten. Und wir haben das Gefühl, wenn wir das über die Ernährung, was ich gut finde, gesunde Ernährung brauchen wir gar nicht
drüber diskutieren. Braucht man nicht
drüber reden, ist wunderbar, ja. Das braucht man nicht alles auflisten. Das Zucker und Alf und Fleisch in Mengen und all sowas nicht gesund ist, braucht man nicht drüber reden. Aber der Mensch neigt dazu, dass er die Kontrolle haben kann und dass er etwas lenken kann. Und so glauben wir Krebspatienten, auch wenn ich das und das mache, dann kann ich den Krebs kontrollieren. Der ist nicht zu kontrollieren. Der ist einfach nicht zu kontrollieren. So, wir können das einfach nur, ich glaube, in uns hineinhorchen. Wir können es damit unterstützen, dass wir wirklich auf unseren Körper hören, rechtzeitig zum Arzt gehen, letztendlich. Und dann auch die Hoffnung haben, dass es halt gut gesehen und erkannt wird, sollte es wiederkommen. Ne? So, denn solange es immer noch eine Behandlung gibt, solange ist noch nicht Schluss.
Und du hast ja tolle Ärzte, ne? Ich glaube, das ist ein Punkt, der zumindest auch mich sehr stark gemacht hat, dieses zu wissen, ich habe einen Krisenstab von sehr guten Ärzten, so wie ich rausgehört habe, du bist per Du mit deinem Hausarzt oder Onkologen und du wusstest einfach, wenn ich mich denen in die Hände übergebe, dann tun die einfach das Menschenmöglichste und Gute, um dich gut zu behandeln. Und ich glaube, in aller Unsicherheit und in allem Kontrollverlust, den wir alle schrecklich finden, ist es noch viel schrecklicher, wenn man dann auch noch Ärzte hat, die einem entweder nicht sympathisch sind oder wo man fachlich sagt, ich weiß nicht, ob der das drauf hat oder die das drauf hat. Verstehen die mich? Verstehen die mein Anliegen? Reagieren die schnell? Sind die auf dem aktuellsten Stand der Therapien? Das sind alles so Themen. Das hatte ich ja mal beim Krisenstab-Podcast zum Thema Finde dein Krisenstab, dein Ärzteteam zusammen. zusammen. Das halte ich für extrem wichtig, da Ärzte zu finden, zu denen man auch Vertrauen hat, die eine Expertise haben und wo man einfach zumindest das Thema medizinisch einfach ablegen kann und sagen kann, ich kann weder eine Chemotherapie ansetzen, noch kann ich operieren, aber ich habe da jemanden, dem vertraue ich einfach auch mein Leben an. Ne? Mhm. Das finde ich extrem wichtig.
So ging es mir mit meiner Chirurgin. Also meine Chirurgin, beide Male in Oldenburg operiert, damals war für mich die Heldin. Also ich hätte mich auch jetzt beim zweiten Rezidiv wieder sofort vertrauensvoll da auf den Tisch gelegt, aber sie praktiziert leider nicht mehr. Das ist aber eine andere Geschichte und deshalb musste ich auf die Suche gehen diesmal. Und das war halt, das war eine längere Geschichte und das hat mich, glaube ich, dann auch psychisch sehr belastet, das zweite Rezidiv. Mhm. Aber das war, weil ich so, also ich hatte das Gefühl, dass ich so extrem kämpfen muss um mein Leben, dass das wieder so in diese Bahnen kommt, wo ich, wo es da auch schon war. Mhm. Also da, der Weg, dass ich jetzt hier sitze und so leicht wieder darüber rede, das war auch ein langer Weg.
Ja.
Das war jetzt nicht beim, wie gesagt, ersten Rezidiv bin ich da durchmarschiert und ich glaube, wenn ich nicht keine Glatze hätte, hätte kein Mensch gewusst, dass ich zweite Mal an Krebs erkrankt bin. Es ging mir, also ich bin einfach so durch das Leben gehüpft da, auch mit dieser Krebsdiagnose. Das ging so einfach an mir vorbei irgendwie.
Unglaublich. Und eine zweite Runde Chemotherapie, mein lieber Scholli, also nicht nur die psychische Belastung, die man natürlich mit so einem Rezidiv, das einem so echt den Teppich ja unter den Füßen wegzieht, aber auch die körperliche Belastung nochmal komplett durch die Chemotherapie durch, nochmal Bauch-OP bei dir in deinem Falle, wo ja auch schon Narbengewebe von der ersten OP bestand. Mhm. Und dann hast du dich wieder berappelt und dann kam tatsächlich auch noch mal ein Rezidiv nach. Ne?
Das war Gott sei Dank, aber wirklich, das war so toll. Da habe ich, das hat tatsächlich vom ersten bis zum zweiten Rezidiv jetzt noch fast 4 Jahre gedauert. Mhm. Also das war ja, das ist ja grandios. Damit hätte ja kein Mensch gerechnet.
Mhm. Also für tatsächlich die Eierstockkrebserkrankung, wie du es ja auch beschrieben hast, wirklich auch von der Langzeitüberlebensprognose natürlich echt eine richtig coole Sache, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Also da habe ich auch so manchen, glaube ich, ins Staunen gebracht von den Ärzten, dass ich das so, weil man sagt ja immer, wenn das erste Rezidiv aufgetaucht ist, dann verkürzen sich die Abstände. Mhm. Und nur ich meine, meine Version ist so, ich mache das eben andersrum. Weißt du, ich rede mir das so ein bisschen schön und sage, na, wenn es vom ersten Diagnose bis zum ersten Rezidiv 2 Jahre gedauert hat, jetzt vom ersten Rezidiv zum zweiten Rezidiv 4 Jahre, dann rechne euch mal aus, wann.
Dann kommt vor den wann ich nächsten 8 Jahren.
Ja. 6 mindestens 8 wäre.
Ja.
Nein, aber es war schon vom zweiten Rezidiv bis jetzt hierher zu unserer Rehe. Das war dann doch nicht so ein Spaziergang wie das letzte Mal, muss ich sagen. Das hat mir ganz schön die Schuhe ausgezogen. Sehr, sehr doll. Wirklich. Und Corona kommt ja auch noch. Wir dürfen auch Corona, das spielt auch eine große Rolle noch mit da rein. Mhm. Die Psyche kommt ja nicht hinterher mit den diese ganzen Verletzungen, die man dann auch hat. Ne? Das, der Körper, der erholt sich relativ schnell, zumindest mein Körper, erholt sich sehr, sehr schnell von so etwas. Aber die Psyche, also und die Seele, die ist schon sehr, sehr angegriffen.
Ja.
Die war sehr verletzt.
Ja. Ja, es ist ein lebenserschütterndes Ereignis, ne? Und viele Patienten mit einer Krebsdiagnose, die erholen sich von der ersten Runde seelisch nie wieder vollständig. Mhm. Ich glaube auch, es ist so eine Illusion zu sagen, naja, dann gibt man eben der Seele noch ein Jährchen und dann muss es auch gut sein. Also ich war bei meinem Termin hier bei der Psychoonkologin schon auch einigermaßen geerdet, als die gemeint hat, Abstand nach der Reha sind es 1,5 Jahre, wo man mal wieder nach 1,5 Jahren sprechen kann von die Seele ist so einigermaßen wieder im Lot, wie sie vorher mal war, bis eben auf diese Krebserschütterung, die man sein Leben lang mit sich rumträgt. Wir wissen einfach, das kann aus dem Nichts raus ganz anders sein und die Wahrscheinlichkeit bei uns ist etwas höher als bei Menschen, die eben noch keine Krebserkrankung hatten. Und dennoch frage ich dich, Dani, was macht dich stark jeden Tag? Was baut dich seelisch auf? Was tut dir gut?
Das frage ich mich, tatsächlich hinterfrage ich das auch immer wieder, weil ich hätte dir, wie gesagt, ich hätte dir letztes Jahr vor meinem Rezidiv sagen können, mein ganzes Leben ist wunderschön. Und ich arbeite gern, ich habe meinen Job so geliebt, meine Familie ist an meiner Seite, ich habe meine kleine Kernfamilie im Ort, die das Allergrößte für mich sind. Also wirklich. Für die laufe ich barfuß bis nach Rom. Und sie aber auch für mich, auf jeden Fall. Und würden mich noch auf den Schultern dabei tragen. meine Tiere, jetzt ist es so, ich habe so viel Erschütterungen erfahren in dem letzten Jahr, bekomme aber jetzt wieder so Lebensmut und auch wieder diese Lebensfreude zurück. Und es gibt jetzt wieder Dinge, diese alten Dinge, die mir auch sonst schon immer so fröhlich gemacht haben, die nehme ich jetzt wieder wahr. Ich freue mich auch darauf, Zeit zu haben. Ganz ehrlich, jetzt, wenn ich jetzt hier so sitze und darüber nachdenke, was ich jetzt mir alles so vornehme, was ich machen möchte, das stärkt mich, dass ich mir tatsächlich Dinge vornehmen möchte, so Zeit zu haben, für da reinzuschnuppern und mal. Ich kann dir noch gar nicht sagen, was ich speziell machen möchte. Ich weiß nur, dass ich eine Tür für mich öffnen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Und jetzt habe ich auch wieder so diese Kraft, wirklich daran zu glauben, dass ich noch wieder ein paar gute Jahre vor mir haben werde. Wie lange die sind, ich weiß, also dass er wiederkommt, das weiß man. Wann er wiederkommt, das steht in den Sternen. Und ich hoffe, dass er möglichst lange mir vom Leib bleibt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch wieder die Hoffnung, dass ich ein paar Jahre eine gute Lebenszeit wieder kriege. Und weiter plane ich ja gar nicht. Was mache ich, wenn ich in Rente bin oder sowas? Mhm. So, solche Pläne schmiede ich aber auch schon lange nicht mehr. Ich habe bei Erstdiagnose zum Beispiel mir nicht mal getraut, einen großartigen Urlaub zu planen, weil man ja nicht wusste. Ne? Das war dann natürlich jetzt. Spielt das gar keine Rolle mehr für mich. Wenn ich einen Urlaub planen will, dann freue ich mich darauf. Aber es ist jetzt nicht, dass ich halte mich bei Gesprächen raus, wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird, da werde ich ganz still. Mhm. An solchen Gesprächen beteilige ich mich überhaupt nicht. Mhm. Weil das sind irgendwie andere Welten für mich. In solchen Dimensionen denke ich gar nicht. Mhm. Das spielt für mich auch keine Rolle und es ist auch nicht wichtig für mich. Mhm. Weil mein Leben ist jetzt schön. Also jetzt ist es schön, jetzt genieße ich das. Und was dann nächstes Jahr ist, wird sich zeigen, das weiß ich noch nicht.
Ich habe am Anfang gedacht, ob das tatsächlich was ist, was ich auch wieder loswerden sollte. Dieses, wie du es gerade beschrieben hast, ich weiß noch, mitten in der Chemotherapie habe ich nicht gewagt, fürs nächste Jahr zu denken. Wenn mich Freunde gefragt haben, was macht ihr denn an Silvester oder wollen wir zusammen da und da in Urlaub gehen, habe ich keine Antwort rausgegeben und das war sehr untypisch für mich. Inzwischen glaube ich, ob es nicht ein Ansatz ist, wo auch jeder gesunde Mensch mal drüber nachdenken sollte, ob diese lange, lange Planung und große Herzenswünsche so auf die Rente zu verschieben, da macht man eine große Reise oder irgendwann mal, ob das generell so sinnvoll ist im Leben. Denn es weiß ja auch keiner, ob ihm nicht einfach ein Stein auf den Kopf fällt oder er einen Autounfall hat oder auch vielleicht den Partner verliert. Und ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es diese Krebserschütterung ist, die mich in der Richtung ein bisschen bescheidener macht, große Pläne zu machen, weil ich denke, man muss auch nicht immer das ganze Leben verplanen oder Sachen einfach anzupacken und zu sagen, jetzt oder nächste Woche und nicht erst irgendwann. Ich glaube, das hat ein ganzes Stück auch mit bewusster Leben zu tun, mit sowohl sich Sachen zu ermöglichen, die einem Herzenswünsche sind und das nicht so weit rauszuschieben und aber auch nicht immer in dieser stressigen Vorausplanung zu sein. Ich muss noch hier, mein Leben ist perfekt, wenn.
Absolut.
Und wenn ich nicht alles habe, was ich mir so wünsche, dann stelle ich mein Leben in Frage, sondern sich an diesen ganz kleinen Dingen erfreuen. Und das reicht völlig aus, um glücklich zu sein. Ne? Es muss nicht immer perfekt sein, um perfekt zu sein. Und der Arschtritt des Lebens, sich über so eine schwere Erkrankung diese Haltung zu erarbeiten. Aber eigentlich ist sie genial.
Ich finde auch, dass es wenn man sich etwas Schönes gönnen möchte, wie du schon sagst, also ich kann mich auf so etwas nicht mehr freuen, auf langfristige Sachen. Das würde mich jetzt nicht so anheben. Ich brauche so Dinge, die sich jetzt so in einem kurzen Zeitraum für mich abspielen. Das ist wirklich etwas, was mich glücklich macht, worauf ich mich extremst freue. Und das müssen keine riesen Sachen sein. Das sind so kleine Dinge. Dann belohn dich doch und bestraf dich nicht noch dafür. Und das hat mir auf einmal wieder so einen Lebenssinn gegeben. Es mag für andere simpel sein, aber diese Aussagen, die haben mir so einen Lebenssinn gegeben, dass ich wieder so richtig Freude hatte. Du merkst, ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen, weil mich das so befreit hat, ne, dass ich mir das nicht verwehren brauche. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was mich da freue ich mich drauf. Kinder waren mein Leben und mein Hunderudel dazwischen. Wir waren eine Einheit. Das hat mich extremst glücklich gemacht. Und wenn ich das eine kann ich wirklich aus Verantwortungsgründen den Eltern, nicht den Kindern, sondern den Eltern gegenüber nicht mehr machen, weil ich nicht mehr zuverlässig arbeiten kann. Aber ich muss mir das andere nicht auch noch nehmen lassen.
Ja, man darf sich's erlauben und gönnen.
Man darf sich das erlauben, ja. Man muss einfach nur um Hilfe bitten. Mhm. Ich werde Hilfe brauchen und da muss man auch mal drum bitten können. Und die bekomme ich und das ist mein Glück. Mhm. Ich bin glücklich für sowas. Solche kleinen Dinge machen mich dann extremst glücklich. Also da strahlen auch sofort meine Augen. Du brauchst mich nur auf Kinder ansprechen oder auf Hunde. Und
das sieht man dir an.
Der Gesichtsausdruck ist sofort anders.
Ja. Ja. Höhen und Täler, ne? Du zwei Rezidive, ich noch in dieser durch die Bodenklappe durch nach meiner gut überstandenen Krebserkrankung, aber natürlich auch echt mit keinem Einsteigerkrebs und natürlich auch dem Risiko, einen Rückfall zu haben. Abschließend, Dani, was hast du so an Alltagstipps, wenn du dir jetzt vorstellst, Menschen, die zum ersten Mal an Krebs erkrankt sind, die Therapie durchlaufen haben, die vielleicht auch eine Reha hinter sich haben und die sitzen jetzt und denen ist es so ein bisschen blümmerant in diesem Kontrollverlust, den ist wahrscheinlich ähnlich wie uns ergangen, dass wir zwei mitten aus unserem blühenden Leben einfach in diese Diagnose geplumpst sind. Was kann man denen mitgeben an Tipps, wenn die Monster des Alltags, wenn die Ängste kommen, wenn es einfach trüb und mies sich anfühlt und man überfordert ist mit diesem Kontrollverlust? Was würdest du denen, hast du konkrete Tipps, wo du sagst, wenn dich so die Angst überfällt, was tust du?
Also erstmal, wenn jetzt jemand neu erkrankt an Krebs und fällt in dieses ganz, ganz tiefe Loch, würde ich auf jeden Fall, also nicht, es muss nicht sofort entschieden werden. Mhm. Nehmt euch bitte die Zeit. Das Internet bietet inzwischen sehr, sehr gute Aufklärung. Ich meine jetzt nicht diese Horrorgeschichten, sondern da gibt es wirklich perfekte Seiten. In meinem Fall Eierstockkrebs, da gibt es wirklich Kompetenzzentren und lasst euch da behandeln. Ihr habt die Zeit, euch auch eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist ganz wichtig, dass man sich dann eine Zweitmeinung im Zweifel einholt. Ansonsten lasst euch auf eine Therapie ein. Es kommt, ich sage immer, es kommt immer ganz drauf an. Du wählst, welchen Weg du gehst. Ob du den aufrecht gehst oder schon in gebückter, ängstlicher Haltung. Und geht man aber in diese Therapie herein und sieht die Therapie nicht als Gift, sondern als das Lebenselixier. Für mich war es mein Lebenselixier, obwohl es mich aufs Sofa gedrängt hatte. Aber für mich war, es gab keine Alternative. Es ist mein Lebenselixier. Und so genau so habe ich es durchgezogen. Und es ist ja auch mein Lebenselixier. Ich sitze ja nach wie vor hier. Sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt. Mhm. Und vor allen Dingen die richtigen. Sucht euch Menschen, die euch verstehen können, die genau das mitfühlen können und die nicht davon genervt sind und nicht sagen, oh, jetzt muss aber auch mal gut sein. Ein Mensch, der Ähnliches durchgemacht hat, der weiß genau, jetzt brauchst du die Zeit zum Reden, jetzt musst du mal darüber reden und dann ist es auch gut so. Ich kann sonst keinen anderen Tipp geben. Vielleicht die Familie ein bisschen schützen mit den eigenen Ängsten, damit die Kräfte haben, um dich wirklich aufzufangen, wenn es dir mal richtig schlecht geht. und sich eine Gesprächstherapie suchen, vielleicht professionelle Hilfe suchen, denn da ist man, glaube ich, an der richtigen Adresse, wenn es gar nicht geht, ne?
Ja, das stimmt. Die psychoonkologische Behandlung, die darf man nicht von der Hand weisen und denken, na gut, jetzt ist die, jetzt der andere hat es viel schlimmer erwischt, das steht mir vielleicht nicht zu oder ich möchte es mir nicht eingestehen. Wenn ihr da durchgeht wie die weiche Butter, wunderbar, dann sind es 12 Sitzungen und die taten einem gut und es ist aber überhaupt auch keine Schande, mal wieder nochmal einen Schlenker zu machen, so wie die Dani auch gerade gesagt hat und so geht's mir auch. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben wieder unter Kontrolle und an manchen Tagen hat es mich unter Kontrolle. Mhm. Ein Thema, das du erzählt hast, das hat mich noch total berührt und das finde ich passt am Schluss so schön, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit so einem warmen Gefühl zu verabschieden. Du hast mir gesagt, du magst die Dani, die du jetzt bist, sehr, sehr gerne. Und das fand ich, das hat mich so tief berührt. Kannst du einen Satz dazu sagen, wie du das beschreiben würdest?
Ich mag die Dani, die ich durch diese Erkrankung geworden bin, tatsächlich lieber als die, die ich vorher war, weil ich vorher gar nicht so wirklich achtsam war. Ne? Also ich bin einfach genauso wie alle mit der Schafherde mitgelaufen. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich traue mich irgendwie Sachen abzulehnen, die ich nicht möchte, die mache ich nicht. Oder ich bin schon viel, viel achtsamer, was Dinge angeht, die auf mich zukommen oder mit denen ich mich auseinandersetze. Ich habe den Mut, mich einfach umzudrehen und zu sagen, diese Situation, die gefällt mir gerade nicht, in der ich mich befinde. Ich drehe mich einfach um, ich gehe jetzt hier raus. Ich möchte das jetzt nicht. Und das mag ich. Ich bin extremst emotional. Also bei mich berühren ganz viele Dinge. Ständig könnte ich weinen, wenn ich irgendwie nette Fotos oder so etwas kriege oder ein schönes Video von meiner Familie oder so.
Liebe Dani, wie schön, dass wir beide hier zusammensaßen, so in gemütlicher, auch entspannter Atmosphäre. Ich fand es wunderbar, dass du meine Interviewpartnerin warst.
Ich habe es sehr genossen und ich freue mich, dass ich sie sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich fühle mich, wenn ich dir so ins Gesicht schaue, echt auch im Herzen sehr, sehr verbunden.
Das sind ja, danke schön. Ich auch.
Besondere Zeiten und schön, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben lassen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Meine Herzen und meine guten Gedanken sind bei dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, pflegt euch und liebt euch einfach mit allen Macken und Special Effects, die ihr habt und seid einfach ein bisschen gnädig zu euch. Und genießt das Leben und habt kein schlechtes Gewissen. Jetzt leben. Das wünschen wir euch. Bleibt gesund und optimistisch. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Alles Liebe von Elke
und Dani.
Tschüss.
Tschüss.